Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfangen.
Kau und Schluck.
Du schmeckst es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Hallo aus Mannheim. Hier sind Paul Sieferle und Dennis Meyer. Kau und Schluck im April. Wir sind zurück, liebste Freundinnen und Freunde. Es ist nach 20 Uhr. Wir sind an einem langen Tisch im Studio Hage versammelt, um für euch die Dinge zu besprechen, die ihr schon die ganze Zeit von uns erwartet habt. Beziehungsweise alles, was ihr wissen wollt, kommt jetzt in eure Ohrmuscheln.
Live und in Farbe. Hallo da draußen. Auch von meiner Seite.
Paul.
Dennis.
Die Situation ist folgende. Ich habe sehr viel mit Staudensellerie zu tun gehabt diese Woche. Und wie stehst du zu Staudensellerie mal vorneweg?
Das finde ich sehr gut, finde ich sehr, sehr gut.
Dich stört nichts am Staudensellerie?
Doch, mich stört manchmal das Faserige beim Rohabbeißen.
Ja.
Sonst finde ich das ein super Obst.
Findest du, Sellerie ist vielseitig einsetzbar?
Ja, schon.
Ja. Also Staudensellerie, jetzt nur der Staudensellerie. Ja, der Knollensellerie, der kann ja schon ein bisschen mehr, meiner Meinung nach.
Na, diese klassische Sofrito halt, ne? Mhm. Dafür ist es, finde ich, sehr, sehr gut. Ich liebe Selleriesaft und ich liebe Sellerie in Getränken. Mhm. Also jetzt als nicht, also auch reingesteckt, aber auch so als Essenz oder so.
Ja, ja. Wir hatten es ja auch das letzte Mal über so Bloody Mary und so, gell? Mhm. Ich habe heute so ein Bloody Mary am Stiel gemacht, quasi ein Pop-Cycle. So ein Stick, ein Wassereis, ein Bloody Mary Wassereis mit Sellerie-Stick eingefroren.
Ah, okay.
Oh, das ist ja clever, gespannt, ne? wie das wird, ob das lecker ist, weil ich finde, so Eisgetränke oder geeiste Getränke sind mir manchmal zu kalt. Mm. Und ich kaue auch nicht auf Eis rum. Das muss ich schon mal sagen. Das, ich finde, Eis ist mir zu kalt für meine empfindlichen Zähne.
gefrosteter Sellerie als Stick stelle ich mir spannend vor.
Ja, du musst dir quasi vorstellen, du hast so Silikonformen, die halt aussehen wie so ein Eis am Stiel. Da gibst du die Flüssigkeit rein und dann gibst du ja normalerweise diesen Holzstiel rein.
Ja, legst du da so.
Und anstatt diesen Holzstiel habe ich einen Sellerie genommen. Einen rohen Sellerie. Dass du quasi den Sellerie halt, du hältst halt das Eis am Sellerie-Stiel und keine Ahnung, kannst es dann noch abbeißen. Das ist jetzt nicht meine Erfindung, mal so by the way, das findet ihr auch im Internet, aber ich glaube, es könnte ganz gut sein.
Das ist, glaube ich, nichts für Kinder.
Nee, ist Wodka drin.
Ach so, das kommt auch noch dazu. Das
kommt auch noch dazu,
ja. Ah, okay, also dann Wodka-Tomate?
Wodka-Tomate, bisschen Gewürzsalz, normalerweise Selleriesalz, ne? Mhm. Ich habe keinen Pfeffer reingemacht, ich habe auch keinen Tabasco reingemacht, ich habe Sriracha reingemacht.
Ja.
Und das war's eigentlich.
Hast du noch die Soße reingemacht, von der ich den Namen nicht weiß? Also doch, ich weiß, aber ich spreche immer falsch aus.
Wooster?
Wooster, Worcester?
Nee, habe ich vergessen.
Worcestershire?
Worcestershire? Worcestershire?
Genau. Ja, richtig,
oder,
genau.
Oder Wooster-Soße.
Wooster.
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 Ja. Mag ich sehr gerne.
Ich habe letztens eine Reportage oder eine Dokumentation gesehen über Tabasco.
Ah, ich auch neulich mal.
Ja, vielleicht haben wir dieselbe Dokumentation gesehen. Und hier unbezahlte Werbung, ne? Also ist einfach so, jetzt Real Talk. Ich fand Tabasco schon immer geil irgendwie, auf eine Art und Weise. Mein Vater hat das auch schon früher immer irgendwie auf alles gemacht. Und jetzt, wo ich gesehen habe, wie das hergestellt wird, habe ich mich ein bisschen verliebt in diese Company.
Ja.
weil das sieht so idyllisch aus in Amerika auf dem Land. Da, ich glaube, Tennessee, kann das sein? Kommt Tabasco aus Tennessee? Weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Findest du den grünen besser oder den roten?
Den roten.
Den roten,
ja. Den roten, ja.
Ich mag geschmacklich den grünen mehr. Aber der hat halt keinen Bums.
Der ist milder, ja.
Ja,
ich finde, der ist überhaupt nicht scharf. Tabasco hat ja auch immer eine gewisse Säure dabei. Ich finde Tabasco auch so nicht wirklich scharf. Aber ich fand es faszinierend zu sehen, wie das gemacht wird mit diesen. Also ich wusste es schon vorher, aber es sieht halt einfach so aufgeräumt aus.
So ein Holz fermentiertes Zeug.
Gell? Ja, und so alte Backsteinhäuser, ein Feld, wo die ganzen Chilis wachsen, nichts außenrum, einfach so mitten auf dem Land. Natürlich kann es auch sein, dass da noch irgendwie zugekauft wird, who knows, aber zumindest das, was im Fernsehbeitrag zu sehen war, schon sehr spannend.
Ich mag auch die Flasche sehr gerne. Das ist so nostalgisch.
Hat was, gell?
Dürfen sie nicht ändern.
Ja, manche Label dürfen einfach nicht geändert werden.
Machen die auch nicht.
Gibt es ein Beispiel, wo dir direkt einfällt, so, das Label ist mal geändert worden, keine Ahnung, sei es vom Snack, von der Milch oder was auch immer, so halt Lebensmittel, Product Placement.
Oh, da hätte ich mich gut drauf vorbereiten
Änderung
können.
Änderung vom jetzt. Label, ist, ja, du, ich, mir fällt jetzt vielleicht auch nicht spontan ein, aber es gibt doch immer wieder so Logos, wo du dann denkst, muss das sein? Also Beispiel so zum Beispiel früher Fernsehen, so wenn RTL oder ProSieben oder Sat.1 war, keine Ahnung, das geändert haben, das war schon immer seltsam.
Ich finde das alte Lufthansa-Logo ziemlich cool und finde das neue richtig scheiße. Tatsächlich hat das Branding eine Firma gemacht, bei der meine Schwester mal gearbeitet hat. Liebe Grüße, Hanna, nach München. Die ist aber auch schon länger nicht mehr bei der Firma, aber die haben die ganze neue CI gemacht für Lufthansa, Schlufthansa. Was ich gestern Abend in der Hand hatte, wo ich mich wirklich, also ein Schnaps, wo ich wirklich dann da wieder gedacht habe, so, oh Leute, warum ist Finsbury Platinum Gin? Also jeder kennt ja Finsbury, das mit dem gelben Etikett, das ist so wie Gordons, ne? 37,5 glaube ich wohl. Also ich finde, Schnaps braucht 40% mindestens und Finsbury hatte auch eine 47er Version, die heißt Finsbury Platinum. Und die hatte früher so eine mega eckige Flasche. So richtig eckig. Also von oben drauf gesehen. Ne? Und jetzt haben die da, seit einem Jahr haben sie die neue Flasche und die sieht jetzt aus wie die normale Finsbury-Flasche. Also so ein bisschen runder. Und finde ich nicht mehr so schön. Okay. Ist echt schade.
Ja. Fanta hatte ja auch irgendwie vor 2-3 Jahren so einen Versuch mit so einem Comeback von so einer alten Version
diese,
mit Milch.
Ja, ne? Diese Laktose- Milchsäuregärung.
Genau, und das war, ich habe das aber leider verpasst zu trinken. Aber das fand ich ganz cool irgendwie so, weil es so retro war. Und ich mag das. Ich mag so diese alten Labels oder dieses alte Marketing, diese alten Designs von Brandings.
Ja. Ja, da sprichst du mir auf jeden Fall aus der Seele. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser Retro-Vibe so im Design nicht, also war mal mehr. Ist jetzt ja auch wieder wahnsinnig so, also alles nicht, aber vieles ist wieder so ein bisschen härter und gerader und so blockiger. Ich habe ja jetzt, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch drüber, mich und du ja auch mit KI, Bild-KI auseinandergesetzt.
Ja.
Und da kannst du ja wirklich so, kannst du sagen, mach mir ein, let's say, ein Hahn, der eine Gurke hält. Im Stil von Salvador Dali oder im Stil von Rothko oder Frida Kahlo und so. Und diese Apps, die ja wirklich sehr, sehr gut sind, alle guten auf jeden Fall hinter einer Paywall, ja. Also so free kriegst du da eigentlich keine so guten Ergebnisse, wenn du ganz spezifisch was möchtest. Aber ich bin total fasziniert davon. Das macht mir aber auch ein bisschen Angst. Und das, und da, ich komme da drauf wegen so Flaschendesign und so. Und es gibt so einen Typ auf Instagram, dem folge ich, seitdem ich da diese so neue Kartendesign-Krams mache, weil der immer gute Tipps hat für Photoshop und so. Nicht, dass ich Photoshop könnte. Also Leute, ich kann kein Photoshop, aber meine Grafiker können ja Photoshop. Und die folgen dem übrigens auch alle. Und der experimentiert auch ganz viel mit so KI, mit Schriften und so. Und es ist wirklich beeindruckend, aber auch irgendwie beängstigend.
Voll. Aber ja, es macht aber auch Spaß. Man kann da voll in so einem Rabbit Hole versenken, wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen rumzuprobieren. Das ist schon richtig wahnsinnig. Ist auch geil irgendwie. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, wofür ich die Bilder dann nutzen könnte aktuell. Aber es ist natürlich alles möglich. Ich habe auch schon mal vielleicht gedacht, so um irgendwie die Instagram-Seite clean zu kriegen oder so, immer so ja, ein gleiches Bild zu generieren, aber ich habe noch nicht die zündende Idee, was ich da machen kann. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so eine verrückte,
muss man sich auch reinfuchsen,
verrückte du, ne? Möglichkeiten, ja. Was da alles möglich ist. Lange. Ich habe auf Netflix eine Serie geguckt über Ostern, die hieß The Three Body Problem. Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Ja, okay. Ist halt so Science Fiction, ist von den Machern von Game of Thrones. 8 Folgen. Ja, dystopisch ein bisschen. Und ja, das passt so ein bisschen zu diesem Thema Fortschritt und keine Ahnung,
Weltuntergang. Wie heißt die Serie?
The Three Body Problem.
Oh, okay.
Ja, also war ganz gut, wenn man Science Fiction mag. So, wenn, ja. Man, wenn man sowas gar nicht mag, dann sollte man vielleicht die Finger davon lassen. Aber es war tatsächlich, ja, mir hat es gefallen.
Cool, schaue ich mir an.
Mach das.
Ich suche nämlich jetzt auch mal, ich habe jetzt mal wieder so Lust, ein bisschen auf der Feuerklotze zu hängen.
Ja.
Und meine Frau und ich, wir suchen eine neue Serie.
Ja.
Wir haben tatsächlich Game of Thrones auch wieder angefangen, vor ein paar Monaten schon, aber wir sind erst bei Staffel 2 oder so.
Ja, aber es sind noch die besten Staffeln.
Ja. Ich freue mich auf die vierte, aber das dauert dann bis 2025, bis wir dann in die vierte kommen. anyway, geile Serie.
The Gentleman habe ich empfohlen bekommen.
Das ist aber ein Film, oder?
Habe ich auch gesagt, weil ich auch nur den Film kenne, aber es gibt auch eine Serie, die ganz gut sein soll. Kann ich aber nicht beurteilen, noch nicht gesehen.
Mhm.
Ja.
Warst du schon
Achtung.
Im neuen Dune?
Also das ist die Frage, das ist gut, weil sehr viele Leute um mich rum auch bei Dune 2 schon im Kino waren. Nein, ich war noch nicht da. Aber ich habe auch über Ostern versucht, Dune mal wieder zu schauen. Ich habe ihn schon mal gesehen, den ersten Teil, beziehungsweise ich habe auch den alle, also weißt du, aus den 70ern, original, den ganz, ganz alten schon gesehen. Und den neuen habe ich mal so halbherzig auf einem Auge geguckt, weil es mir an dem Abend zu zäh war, weil er schon sehr langsam ist, aber sehr bildgewaltig und ich stehe da voll drauf. Habe es jetzt wieder versucht und ich bin wieder irgendwie nicht bis zum Ende
gekommen. Bist gescheitert.
Ich bin gescheitert, aber ich will auf jeden Fall den zweiten sehen. Der ist ein bisschen, da ist mehr Tempo drin, ne?
Ja, ist kann brutal. Das ist brutal.
Du hast ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen, im Kino.
Ja?
Ich habe mir auch auf der Fahrt, ich war in Berlin, war auf einer Veranstaltung und habe mir dann auf der Rückfahrt, hatte genug Arbeit dabei und habe dann auf dem kleinen Telefon am Tisch, habe ich dann Dune 1 geschaut und nebendran auf dem iPad habe ich gearbeitet. So. Weil ich wollte das nochmal rekapitulieren. Ich bin extrem schlecht in so Filmerinnerungen. Es gibt natürlich so ein paar Klassiker, da kann ich dir den Text aufsagen. Ne? Mhm. Pulp Fiction, Big Lebowski, irgendwie sowas.
Ja. Sag mal einen Text.
Mal später. weil Hannah halt so mega hype war, habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt mithalten, weil sonst frage ich die ganze Zeit, das kann sie gar nicht leiden im Kino. Also war ich mit Hannah und also meiner Frau und einer guten Freundin von uns, mit Lilly waren wir zu dritt im Kino, Dune 2, an dem Abend war ein Babysitter da. Und wir mussten danach noch auf die Piste, weil wir waren so hyped. Der Film war so gut.
Okay, das habe ich jetzt schon oft gehört.
Maschinenfilm. Ich hätte noch mal 3 Stunden da drin gesessen. Sound, auch Bild, also Qualität.
Aha.
Es gibt in Mannheim im Cineplex-Kino ganz oben, den Kino ist halt 10. Und der hat so ein spezielles Format. Und der kann Filme abspielen, die in der Größe, also auf dieser Leinwandgröße gibt es in Deutschland nur 3 oder 4 Kinos. Das ist wohl was sehr Besonderes. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, die technische Bezeichnung.
Wir haben das in Mannheim?
Ja.
Okay.
Und das Ding in dem Kinosaal ist wirklich beeindruckend gewesen. Also, schau es dir an, aber geh ins Kino.
Ja, soll ich wirklich ins Kino? Ey, 3 Stunden da rumzusitzen, das ist mir schon zu Hause.
Den Film
das ist mir
nicht,
zu Hause schon zu lang.
Den Film kannst du nicht zu Hause gucken.
Sicher?
Nein.
Ey, safe kann man den zu Hause schauen. Hier schön bei Amazon Prime für 13 Euro geliehen oder was, keine Ahnung. Ey, Paul, ich war schon ungelogen, seit Leni auf der Welt ist, das sind jetzt 4,5 Jahre. Das letzte Mal war ich davor im Kino. So, ich war schon sehr lange nicht mehr im Kino. Und ich glaube, ich würde es schon gerne machen. Es bietet sich irgendwie bei uns einfach nicht an.
Ja, fair.
Und dann gucke ich es halt doch zu Hause und leih mir das einfach.
Aber das ist ja auch okay. Also mir geht es ja um die Qualität des Kinos. Also mir geht es darum, dass dieser Film einfach so ein Kino braucht. Und auch der Sound und so da drin ist wirklich gut. Also ich habe danach gesagt, es war wahrscheinlich meine beste Kino-Experience ever.
Oh, das hat was zu heißen.
Und das war wirklich, also ich habe so viel Spaß gehabt, obwohl der Film eigentlich nicht zum Lachen ist. Ne? Aber ich habe echt so Bild und Ton und so, fand ich mega gut. Bis auf unser Nachbar, also vorne. Ja, wenn du, kennst das ja, ne? Ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich eigentlich nicht so gerne ins Kino gehe. Weil ich einfach surrounded bin bei Idioten, so, ja. Die einen babbeln, die anderen fummeln, die dritten schmeißen Popcorn, die vierten lachen. Und vor uns war einfach eine Dame, die hat sich die ganze Zeit nach vorne gebeugt. Die ganze Zeit.
Also, das ist doch eigentlich schon ein Vorteil, wenn sie vorne, also wenn sie dir die Sicht frei macht, immer so nach vorne.
Nee, die hat uns so aufrecht gesetzt, okay, weißt du so? Ja. Und dann war unsere Theorie, weil die hatte so schulterfrei an, die war mit ihrem Freund da, no disrespect, ja, so, ja. Aber ich glaube, sie wollte ihre schönen Schultern zeigen.
Ey, Kino ist ja eigentlich, ich weiß nicht, man sagt ja immer so ein guter Ort, um zu daten, aber du kannst ja nichts machen dort. Also du kannst dich halt nicht unterhalten. Na klar, kannst du da rummachen oder so, aber ansonsten bringt dir das
nichts. Ach, kannst du kuscheln?
Ja, ja.
Also ich liebe im Kino kuscheln.
Ja, ist gut.
Ich finde so diesen klassischen jugendlichen Kennenlernmoment, den haben die Kids von heute ja gar nicht mehr. Die machen das irgendwie anders, habe ich so das Gefühl. Naja, aber ich bin ja auch alt. So früher so ein Kinodate mit so der ersten, zweiten Freundin oder so und dann so das erste so Händchen halten im Kino, ey, magisch, magisch, come on, ey. Also finde ich, ich bin ja ein alter Romantiker, also ja. Deswegen, ich fand Kinodates immer super. Und auch, weil man danach immer ein Thema hat, auch wenn es Date, also verstehst du, du hast ja danach echt was zu reden. So. Ja, du hast dich 3 Stunden oder 2 Stunden angeschwiegen, hast vielleicht ein bisschen Händchen gehalten. Und danach gehst du noch irgendwo hin und unterhältst dich über einen Film und so. Finde ich schon cool. Anyway, geh da rein, mach das mal, es ist mega.
Okay, danke für den Tipp.
Ist gut. Ja, sehr gerne, aber kostenlos.
Was auch kostenlos war, war dein Geschenk, das du mir das letzte Mal gemacht hast. Das war deine Noma Projects Yuzu Hot Sauce, Yuzu Corn Hot Sauce. Mhm. Ey, ich habe sie ja jetzt probiert. Sind ja ein paar Tage vergangen seit der letzten Aufnahme. Und die ist ja Killer, ne? Hm. Die ist ja richtig gut. Und die ist halt, wie wir es letzte Mal schon gesagt haben, die Konsistenz ist halt wirklich so richtig geronnen, so abgeschissen. So. Die ist sehr dickflüssig. Aber sie hat einen wirklich guten Maisgeschmack. Sie ist scharf, sie hat so eine leichte fermentierte Säure und sie hat hervorragend zu Spargel gepasst. Und ich habe sie noch ein bisschen in die Hollandaise rein. Hm. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja,
die von Noma Projects haben dann, ich habe es irgendwie verlinkt, haben sie auch gleich geschrieben, ah geil, sieht sehr gut aus und wir freuen uns und so, schön, dass da angekommen ist, wo es angekommen ist, so auf die Art. Ja. Hat mich irgendwie auch sehr gefreut.
Super, ja. Ja, ich wollte eigentlich bei Ostern, an dem Ostersonntag im Garten von Freunden, wollte ich eigentlich Tacos machen, habe mich dann aber spontan umentschieden, ein paar Tage vorher, und dann hab dann Lachmajun gemacht. Und da hätte ich mir, also so Taco und so, boah, das glaube ich pervers. Also die Yuzu Corn Hot Sauce auf Tacos.
Passt nicht so gut.
Meinst du?
Ich glaube nicht. Irgendwie nicht, nee. Ich sehe die nicht so bei Fleisch, ehrlich gesagt. Die Soße.
Echt nicht?
Nee.
Also ich hab nur so mit dem Löffel probiert. Und ich habe sofort an Taco gedacht.
Oder vielleicht aber, so auf so einem Iberico-Schwein oder so.
Ja, also ich sehe es auch mal auf Schwein.
Ja.
Ich sehe es auch auf Schwein.
Tatsächlich, ja.
Ich sehe es auf einem El Pastor. Mhm. Mhm. Und dann aber noch mit so einer sehr, sehr dünnen Guacamole-Salsa. So grün und gelb.
Ja.
Und ich glaube, das ist gut.
Ja, ja. Hätte ich auch einen kleinen Tipp, ne? Also kannst du ja so, wenn du sagst, sehr dünne Guacamole-Salsa, finde ich, ist eine gute Basis, ne? Wenn du auch eine Avocado einfach mal in so eine Salsa reinmachst, um sie zu binden und damit Limettensaft und Koriander arbeitest, ist das ziemlich geil, wenn die ein bisschen dünner ist. Da hast du vollkommen recht. Ich liebe das.
Ich mag das viel mehr als diesen. Also
als Guacamole an
ja,
sich?
Ja, ja, also
Guacamole ist so auserzählt, ne?
Ja, Guacamole ist halt in diesen ganzen scheiß Brecky-Läden, weißt du, Guacamole auf Toast und so, habe ich mich schon mal drüber aufgeregt, mache ich jetzt nicht nochmal. Das ist so, das ist wirklich so, das ist einfach, Leute, 2010 war das mal cool. Das ist vorbei. Ja. Überleg dich mal was Neues. Ja. Also wirklich, weil das wird so als Universalformel angewandt, um dann so Frühstücksläden zu promoten, wo ich mir denke, so ey, Sustainability, so, also denkt euch wirklich mal was anderes aus. Ich finde das total durch, das Thema. Ich fand es schon immer durch, tatsächlich. Einfach nur, weil ich einmal eine Doku gesehen habe darüber, wie halt, wo halt diese Avocados, Avocados-Sorte Hass für 89 Cent im Aldi herkommen, so. Und habe ich gesagt, nee, das unterstütze ich nicht mehr. Mhm. Obwohl, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich kaufe schon auch mal hier und da mal eine Avocado für zu Hause.
Ja.
Aber ich finde, als gastronomischen Betrieb, die Verantwortung dafür, für saisonales und whatever Gemüse, Obst, da ist halt, finde ich, eine Avocado fehl am Platz. Das ist meine Meinung.
Ja. Ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
Zu Hause also, ist was
also vollkommen recht, natürlich.
Ja.
Was noch passiert ist letzte Woche, war, die Michelin-Sterne sind wieder vergeben worden, Paul. Hast du das mitbekommen? Nee. Gar nicht auf dem Schirm gehabt?
Boah, ich mache gerade ein bisschen Detox.
Mhm. Social Media Detox, ja. Weiß ich.
Ja, ich bin gerade nicht so.
Aber das, also das ist ja schon was, was dich auch betrifft, was dich interessiert. Und deswegen hätte es ja auch sein können, dass du es mitbekommen hast.
Ich habe mitbekommen, dass Niklas Nussbaumer seine 2 behalten hat.
Ja.
Das habe ich mitbekommen.
Das hast du mitbekommen, okay, ja. Das ist richtig, ja.
Herzlichen Glückwunsch, finde ich gut.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, Niklas. Ja, sehr gut.
Cool. Opus hat seine 2 auch behalten.
Ja.
Das finde ich auch gut, dass Mannheim noch einen 2-Sterne hat jetzt. Oder weiterhin hat.
Weiterhin
hat. Und dann habe ich mich neulich mal gefragt, weil irgendjemand meinte so, hier Sternchen und so. Ah, genau. Hier haben wir von Emma Metzler hat keinen, gell?
Bin ich mir gar nicht so sicher.
Ich denke keinen.
Weiß ich nicht.
Frankfurt. Nee, ich bin nicht so informiert, deswegen tell me your story. Was fandst du gut, was fandst du nicht so gut?
Also, die Sache ist ja auch bei mir so, dass ich relativ wenig Sterne essen war in den letzten Jahren. Leider muss ich dazu sagen, ich muss das unbedingt wieder öfters machen. Und da wir im Stories Pop-Up Kitchen vor ein paar Wochen zusammen gekocht haben, beziehungsweise mehrere Sterneköche da dabei waren, hört euch die Folge gerne nochmal an, haben wir darüber gesprochen. Und das Witzige war ja, dass Nick Honeyman dabei war. Ne? Nick Honeyman, Freund von mir aus Neuseeland, der dort ein Restaurant hat und temporär in Frankreich immer ein Restaurant hat, wo ich auch schon mal als Gastkoch war. Und das war ja so ein Stories-Sterne-Dinner. Und die Sache ist die, dass das Restaurant vom Nick in Frankreich leider zu kurz offen hatte, dass Michelin das bewerten würde. So, weißt du, der hat irgendwie im Jahr 3 Monate oder 4 Monate offen gehabt. Mh. Und es ist so, da ist Michelin so ein bisschen kritisch, was diese Sternevergabe angeht. Jetzt ist es aber so, dass er quasi am nächsten Morgen, also sonntags war der Pop-Up-Event, wo wir zusammen gekocht haben. Und er war am nächsten Morgen nochmal im Stories, hat nochmal ein paar Sachen ins Auto geladen. Die sind dann nämlich zurück nach Frankreich gefahren und er ist quasi dort in Heidelberg angerufen worden von Michelin, dass er jetzt seinen Michelin-Stern hat. Und das war aber für Frankreich. Ne? Er hat für Frankreich den Stern gekriegt. Das, herzlichen Glückwunsch, Nick. Du wirst es nicht hören, weil er spricht auch kein Deutsch. Aber es war auf jeden Fall schon mal super geil. Und dann war halt so in unserer Gruppe, hat dann Nick auch gesagt so, hey, ich wünsche euch allen nur das Beste. Ich hoffe, dass auch dieses Jahr, wenn wir uns wiedersehen. Wir werden uns am 12.05. wiedersehen. Da könnt ihr auch buchen, wenn ihr wollt. Da ist nochmal das Pop-Up. Da werden wir nochmal gemeinsam kochen. Ja, dann hat Robert quasi einen Link, also Robert Redl hat dann einen Link in die Gruppe geschickt und hat gesagt, hier, dann und dann ist in Deutschland die Sterneverleihung und ja, wir drücken uns alle gegenseitig die Daumen, also die Jungs halt. Und dadurch wusste ich das eigentlich auch. Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, genauso wie du. Mhm. Und ich hatte aber an dem Abend, wo das halt lief, Zeit und habe mir die Live-Übertragung von der Michelin-Sterne-Gala quasi angeschaut.
Wie lange ging die?
Die ging, keine Ahnung, insgesamt vielleicht so 2 Stunden oder so, aber ich bin gerade so reingekommen, wo die 1 Sterne vergeben worden sind. Und es sind 32 neue 1-Sterne-Restaurants in Deutschland.
Also ein bisschen inflationär, würde ich sagen, oder?
Ja, aber es ist eigentlich immer so. Die 1-Sterne sind immer so 20, 30. Ich weiß aber ordentlich, auch nicht, ich weiß nicht, wer dieses Jahr Sterne verloren hat, muss ich dazu sagen. Und es waren aber gar nicht so viele bekannte Gesichter dabei, muss ich sagen. Also von Restaurants oder Küchenchefs oder Küchenchefinnen, die ich irgendwie auf dem Schirm hatte, muss ich sagen. Außer Max Goldberg im Rory. hat quasi jetzt auch den Stern gekriegt. Er hatte ja damals in der Mühle Schluchsee den irgendwie kurz bevor er gegangen ist, haben die den ja dort bekommen und er ist ja dann gegangen und Niklas ist dorthin. Und jetzt hat Max nach den ganzen Pop-Up-Geschichten, haben die ja jetzt ihr Restaurant dort in, ich glaube auch in Wachenheim, kann das sein? Ist das Wachenheim?
Auf jeden Fall in der Pfalz. In der Pfalz, aber es ist glaube ich nicht Wachenheim, es ist weiter südlich, das ist Richtung, ich glaube das ist Edenkoben oder so, da die Ecke glaube ich.
Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
Aber heißt Iori auch, ja?
Ja, heißt auch Iori. Also er hat auf jeden Fall auch seinen Stern dort bekommen, auch herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch an alle neuen Kolleginnen und Kollegen, die hier ihre Sterne bekommen haben oder verteidigt haben. Ist auf jeden Fall immer schön zu sehen, wie sich die Leute freuen. Der ganze Abend war so ein bisschen zäh, die Moderation ist so ein bisschen cringe gewesen, weil es ist dann irgendwie ein Koch auf die Bühne gerufen worden. Ich glaube, der hat 2 Sterne bekommen und dann, es war ein 1 Stern oder ein 2 Sterne. Auf jeden Fall meinte dann der Moderator so, ja und jetzt zeig mal, wie du dich gefreut hast, jetzt schrei mal. Und er so, huu. Es war einfach so ein super unangenehmer Moment, also auch für den Koch. Und jedenfalls gab es auch noch 3 neue 2 Sterne. Dazu zählt der Christoph Kunz in München, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Hast du schon mal von ihm gehört?
Nein.
Der war vorher im Dallmayr, also im Alois hieß das Restaurant und hat jetzt sein eigenes Restaurant aufgemacht, das heißt Komu und ist quasi von 0 auf 2. Das ist sehr gut.
Das ist geil, ne?
Ja, das ist richtig geil. Ist gut, ne? Das war so ein bisschen Highlight. Ein weiteres Restaurant ist das Restaurant Pur im Kempinski Berchtesgaden. Küchenchef Ulrich Heimann hat auch 2 Sterne bekommen. Und Roland Pieber aus dem SEO Küchenhandwerk in Langenargen hat einen 2. Stern bekommen.
Ich fand einen Kommentar von einem geschätzten Kollegen aus Hamburg, von Jörg Meyer, in seiner Instagram-Story, fand ich ganz passend. Er meinte so, ey Leute, für alle, die ihre Sterne behalten haben, herzlichen Glückwunsch, das ist ein Zeugnis für eure tolle Leistung. Für alle die einen aberkannt bekommen haben oder gar keinen mehr haben, ist auch nicht so schlimm. Preisverleihungen sind für die Preise verleihen. fand ich schon ganz cool.
Es ist halt trocken. Es ist trocken. Aber ich glaube, es tut schon weh, wenn du einen aberkannt bekommst.
Ich fand's gut. Ich habe mich geschmunzelt heute Morgen. Iori ist in Deidesfeld. Das ist kurz vor Maikammer. Also es ist noch Neustadt, Postleitzahl, Neustadt an der Weinstraße, aber Maikammer und dann kommt schon Edenkoben. Also es ist zwischen Neustadt und Edenkoben.
Und es ist auch so das einzige Restaurant bei uns aus der Umgebung. Also bei uns hier jetzt nicht viel passiert.
Ja.
Das ist irgendwie so ein bisschen.
Ja, Mannheim ist irgendwie, muss schon mal was machen, Dennis.
Tja.
Ist schon, ich hab's ja vorhin gesagt, ne? Ich habe am Samstag sind wir meine Frau und ich verabredet für ein Date. Was heißt für ein Date? Wir gehen halt essen und danach noch was trinken. Und ich habe echt verzweifelt versucht, heute einen Tisch zu bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, was am Samstag los ist. Normalerweise kriege ich immer einen Tisch. Aber ich habe in 3, 4 Restaurants keinen Tisch bekommen. Das ist ganz weird. Und dann, wenn du halt so deine 3, 4 Favorites hast, danach wird es halt schon eng. Und ich kann mir jetzt auch nicht jeden 6. Woche in Opus 5 2-Sterne-Dinner leisten. So.
Ja.
Obwohl ich das eigentlich gerne machen würde. Da würde ich eigentlich gerne öfters hingehen, aber da bist du halt immer ein Taui los. So, ne? Das ist halt so. Ja, und das ist auch zu Recht so, ja, verstehe mich da nicht falsch. Aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Deswegen ist eigentlich genau das, was das Emma Wolf mal war, genau das fehlt eigentlich. Es fehlt so die Schnittstelle zwischen so bodenständig, aber halt High-Class-Küche. Mhm. Ob es jetzt Stern oder nicht, das ist einmal dahingestellt, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
halt
ja,
so,
total,
ne? Einfach so, klar. Einfach tolle Teller mit leckerem Essen mit netten Personal.
Ja.
Und da fehlen, da müsste es halt mehr geben.
Ich könnte das ja machen, da hast du vollkommen recht. Ich könnte das tun. Aber auf gar keinen Fall selbstständig und ich bin auch gerade so, wie es ist, zufrieden mit meiner Freizeit, beziehungsweise ich meine, ich habe gar nicht so viel Freizeit, ich bin schon sehr busy, aber dennoch habe ich nicht mehr die Arbeitszeiten, die ich halt vorher hatte.
Leute da draußen aus Mannheim und Umgebung, falls ihr ein paar 10 Ks übrig habt, baut dem Dennis mal ein Restaurant.
Ich kann euch beratend zur Seite stehen, aber ich stelle mich nicht selbst in die Küche, Alter. Also so vielleicht ein bisschen. Ey, wer noch einen 3. Stern bekommen hat, und der Einzige dieses Jahr, der einen 3. Stern bekommen hat, ist Edip Siegel.
Sagt mir nichts.
Ja. Restaurant Essenz hat 3 Sterne bekommen, ehemaliger Amador-Schüler. Von daher ist es mir ein Begriff, wer er ist. Und es ist auf jeden Fall krass, weil er ist auch noch unter 40, 3 Sterne. So Jan Hartwig auch unter 40, 3 Sterne oder damals unter 40, 3 Sterne. Es wird immer jünger und es wird immer verrückter. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wer den Edip auf dem Schirm hatte und no disrespect. Es sind auf jeden Fall, es war eine Überraschung. Aber mich hat es mega gefreut, weil das Ding ist, ich kenne halt, also ich kenne Edip, also kennen wird zu viel verlangt, ich weiß, wer er ist und er hat mich auch schon mal gesehen. Aber als er damals noch bei Amador gearbeitet hat, als Amador noch in Langen war, das ist schon lange her, war Amador mal als auf einer Küchenparty als Gastkoch im Ketschauer Hof. Da war ich noch, ich weiß nicht, war ich da schon Sous-Chef oder Chef de Party noch? Auf jeden Fall war da Amador, Nils Henkel und Sven Elverfeld. Die hatten damals alle 3 Sterne und die waren bei uns auf der Küchenparty zu Gast. Und da war Edip quasi mit als Mitarbeiter bei Amador. Und ich weiß gar nicht, was für eine Position er da hatte. Ich glaube auch so vielleicht Chef de Party oder Junior Sous-Chef oder sowas. Und jetzt hat er einfach 3 Sterne. So. Genauso wie damals auch Jan Hartwig dabei war bei Sven Elverfeld als, ja, keine Ahnung, Sous-Chef oder Chef de Party. So, und jetzt sind die alle groß geworden, also richtig groß. Ne? So, ich kenn, weißt du hängst mit denen rum, du bist jung und wild und so Küchenpartys sind eh immer ein bisschen anders, so wenn Feierabend ist. Und jetzt sind die halt einfach 3 Sterne-Köche.
Und durchgezogen.
Die haben richtig durchgezogen, ja. Geil.
Okay, ja.
Also alles in allem immer schön, es hat immer noch einen Glanz, es ist immer noch Prestige, sowas zu haben. Es interessiert mich auch noch sehr. Ich habe nur gemerkt, ich bin irgendwie gerade zu weit auf Distanz in der Sterne-Gastronomie, als dass ich irgendwie alle auf dem Schirm habe und es ärgert mich ein bisschen. Und da muss ich mal wieder so ein bisschen ransneaken und irgendwie mal schauen, ob dieses Jahr muss auf jeden Fall noch was gehen, aber auch schon sehr viele Termine und dann im nächsten Jahr irgendwie mal ein bisschen mehr Sterne essen gehen. Mhm. Also zumindest in Deutschland wieder. Ich meine, wir waren halt mit der Butterbande immer im Ausland, aber jetzt so in Deutschland, was da passiert, habe ich zu wenig auf dem Schirm leider.
Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Berlin ist die größte Dichte, ne?
Ja, also, ja.
Also ich meine,
macht Sinn.
Ne? Ist ja auch die größte City und so.
Und Hamburg auch. Hamburg geht auch einiges.
Ja, aber Berlin ist schon ordentlich, ne? Ordentlich, ja. Programm. Geboten. Okay.
Hamburg, ganz kurz muss ich auch noch was sagen. Wo ich auch unbedingt mal hin will, ist ins 100-200 von Thomas Imbusch. Auch 2 Sterne. Und ich finde, ich habe da jetzt mitbekommen, die machen jetzt à la carte auch. Weil sie vorher immer nur Menüs verkauft haben und mit Tickets vorher kaufen. Das heißt, du musstest dein Ticket vorher bezahlen, dass du dort essen gehen kannst. Ja, das
ist totaler Käse.
Ja, die sind so die einzigen und ersten in Deutschland gewesen, die das gemacht haben. Und ich finde das schon ganz gut, ehrlich gesagt. Also gerade im Sinne, wenn du halt selbstständig bist, diese Garantie zu haben.
Ja, das ist für dich. Aber also, versteh mich nicht falsch. Ja. Das kann jeder machen, wie er will.
Ja.
Aber ich finde, man sollte nach erbrachter Leistung bezahlt werden.
Ja, aber da geht es ja mehr so um diese Storno- und No-Show-Gebühren, so um das zu verhindern. Weißt du, da haben wir es ja auch schon öfters mal drüber gehabt, über dieses Thema, was ist, wenn Gäste nicht kommen, kann man dann danach nochmal abbuchen, bei Nicht-Erscheinen der Gäste oder so.
Ja, das geht aber nicht in Deutschland.
Ja, gut, anderes Thema, was ich eigentlich sagen will. Die machen jetzt à la carte. Und die à la carte Gerichte sind halt, was denkst du, was so ein à la carte Gericht kostet.
69 €.
Ja, genau. Also es sind die Preise, die halt abgeholt werden müssten eigentlich für die Qualität, die sie bringen, weil sie machen halt ja auch von Nose to Tail und haben zu ihren Lieferanten sehr gute Beziehungen und sind auf einem Level, wo das auch vernünftig ist, dass man diesen Preis bezahlt. Und ich finde es spannend, weil sie halt sagen, dass dieses Konzept, sie haben sich vorher halt strikt dagegen geweigert, sie haben halt immer Menü irgendwie im Fokus gehabt und sie machen das auch so nach Jahreszeiten, so saisonal, also irgendwie, keine Ahnung, Salz und Wasser oder so nennen die das dann zum Beispiel oder Flora und Fauna und so, halt so wirklich themenspezifische Menüs. Und jetzt kannst du halt à la carte essen. Und sie dachten halt, dass à la carte der Teufel ist, so gesehen. So wie jeder Koch eigentlich das am liebsten hat, zu sagen, ich koche nur ein Menü, weil so kann ich mich von meinem Mise en Place besser vorbereiten, so ist der Ablauf in der Küche garantiert und so weiter und so fort. Aber sie haben auch gesagt, dass jetzt wirklich auch Leute kommen, die das Restaurant schon jahrelang auf dem Schirm haben, aber die einfach nicht so viel essen wollen. Es gibt halt da einfach auch Menschen, die haben keinen Bock, Menüs zu essen.
Voll, verstehe ich, voll.
Und lieben es halt, die würden halt super gerne in einem Restaurant essen gehen, aber halt nur einen Gang.
Ja, das ist gut.
Vielleicht auch 2.
Das ist gut.
Oder so. Und deswegen haben sie quasi jetzt sich ihr Publikum erweitert, dadurch, dass sie gesagt haben, sie machen à la carte. Naja, ich will da auf jeden Fall mal hin. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Restaurant. Ich war mal bei Thomas Imbusch essen, da war er noch im, hieß es Monsieur X? Nee, Mademoiselle X. Mademoiselle X, glaube ich, in Hamburg. Das war noch unter Tim Melzer damals. Und das war sehr geil. Ja, Thomas Imbusch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr guter Koch. Richtig gutes Fachwissen. So, guckt mal bei YouTube, da hat er auch so eine Academy, wie er Leute ausbildet und so und gibt da so Lehrgänge. So gab es mal zur Corona-Zeit sowas. Ich finde, er hat ein sehr, sehr großes Fachwissen. Seine Frau ist auch super in dem, was sie machen oder was sie macht. Und gefällt mir sehr. Thomas Imbusch damals, ich bin ja 2014 Aufsteiger des Jahres geworden bei Rolling Pin. Und mein Nachfolger war quasi 2015 dann Thomas Imbusch. Daher ist so, habe ich den schon sehr auf dem Schirm.
Frage zu dem Thema, weil vor ein paar Jahren habe ich mich mal mit Frankfurter Gastronomenkollegen unterhalten und auch jemand, der mit in so einem Sterne-Ding-Bunker irgendwo im Taunus irgendwie drin hing. Weiß nicht, ob er es noch macht. Ist denn so ein Zwei-Sterne-Restaurant, würdest du sagen, wenn man nur den reinen Betrieb nimmt, ohne das Hotel, was angeschlossen ist, ohne der Koch, der halt auf Galas kocht, ohne XY, ist das wirklich wirtschaftlich? Das ist vielleicht auch eine schwierige Frage.
Das ist eine super schwierige Frage, weil ich ja mit Zahlen, wie du weißt.
Ja, ich weiß. Ne? Ich weiß, aber also das, was ich gehört habe, ist schon oft so der Tenor, naja, solche Dinge werden halt so mitgezogen, die werden so ein bisschen subventioniert und so. Ne? Also sei es jetzt externe Geldgeber oder halt ein Firmenkonstrukt, dass man halt sagt, ey, eine Hotelkette ballert halt in Traube Tomach zum Beispiel, als Beispiel. Ja. Ey, das Ding hat so wenig Plätze, ja. Und also das ist wirtschaftlich bestimmt, aber ich stelle es mir einfach wahnsinnig schwierig vor, damit irgendwie, sage ich jetzt mal, zwei Teilhaber mit zwei Familien sehr, sehr gut über eine lange Zeit zu ernähren. Auch weil natürlich Arbeitszeit und so auch eine Rolle spielt in der Gastronomie. Ne? Deswegen frage ich mich wirklich manchmal, ist das wirklich so krass wirtschaftlich? Also die Motivation ist ja, man macht es ja schon auch eher für die Kunst. Ja? Denke ich so. Mhm. Also klar gibt es halt diese Unicorns, ne? Die halt wirklich über sehr, sehr lange Zeit das einfach auch als ihre Lebensaufgabe sehen und da halt auch alles reinbuttern. Ja, also ich weiß es nicht, Tim Raue vielleicht in Deutschland als Beispiel oder so, der halt einfach so ein akribisch arbeitender, ein Arbeitsziel ist, der verdient garantiert mehr mit seinem TV-Kram als mit seinem Restaurant, glaube ich. Also das ist die Frage.
Ja, also ich denke, du brauchst schon irgendwie andere Einkommensquellen, dass du ein bisschen mehr verdienst, aber ich denke, wenn du, wenn du gut bist, dann sollte sich das schon rentieren. Also wenn du jeden Abend ausgebucht bist und du sagst, so wie es oben oder so, du bist ein halbes Jahr, ein Jahr vorher ausreserviert, dann weißt du ja schon, ey, ich habe jetzt ein Jahr lang Zahl X, weil so und so viel Gäste heißt so und so viel Geld.
Ja.
Und da auch die Restaurants ihre Preise anheben, denke ich schon, dass ich das rentieren kann.
Ja, okay.
Muss ja. Also sonst wird es nicht so viele selbstständige Leute geben. Ich glaube, das Jante in Hannover, die sind auch selbstständig. Bei denen läuft es, glaube ich, gar nicht. Ich kann ja natürlich nicht auf ihre Konten gucken. Das weiß ich nicht, wie es bei denen aussieht. Aber zumindest sind die Restaurants noch da, so weißt du, wie ich meine. Aber Thomas Imbusch ist auch selbstständig mit seinen 2 Sternen dort.
Ich frage mich halt, ob diese Läden, also die Wirtschaftlichkeit insofern einfach diese Komponente Aufbau, also Markenaufbau beziehungsweise Location, Ausbau, Küche. Ich meine, weißt du, wenn ich einen Laden aufmache, dann kaufe ich für 30.000 Euro eine Kühltheke und eine Spülmaschine, da kann ich loslegen. Ne? Das ist ja in der Küche ein bisschen anders. Ne? Und wenn du halt das Ziel hast zu sagen, ey, ich möchte Sternekoch sein und du mit dem Ziel einen Laden aufmachst, dann brauchst du einen Polsterer, brauchst einen Inneneinrichter, brauchst einen Architekten, brauchst irgendwie und versenkst halt mal locker eine 250.000 mal safe. Ja, also wenn nicht sogar mehr, ne? Mhm. Mit Küche, ich weiß nicht mehr. Was kostet eine Küche? Was würdest du sagen, was hat die Emma-Küche gekostet? 100 oder so?
Ja, mindestens 100.
Ja, oder so, ne? Also guck mal, und das ist ja ein Invest, gut, der wird abgeschrieben und so, aber das Ding musst du ja netto wieder reinspielen.
Ja, ja klar.
Und das ist halt die Frage. Das ist
ein Ding über Jahre. Du zahlst das über Jahre ab, auf jeden Fall.
Über 10, 15 Jahre eigentlich bist du nur am Abzahlen von diesem Anfangs. Wenn du am Anfang halt keine finanzielle Hilfe hast, sondern wenn du selber finanzierst. Und das würde mich mal wirklich interessieren. Sind diese Unicorn-Läden bestimmt? Ja. Aber der Stuff, die Payroll, was da dranhängt an, das will ich, also das interessiert mich, deswegen frage ich, ne, dass du natürlich dein Personal, ne, die Küche mit, keine Ahnung, 12 Festangestellten, Köchen irgendwie, die auch alle irgendwie, weil sie 3 Sterne ist, vielleicht mehr verdienen wollen oder auch nicht, egal, aber dann auch so Sachen wie irgendwie Weineinkäufe, ja, in einem 3 Sterne, da musst du es ja krachen lassen, Alter. Da versenkst du halt mal pro Bestellung 20.000 Euro, einfach nur, wenn du von einem Weingut was haben willst. Allokation musst du vorbestellen, bezahlen, dann bekommst du in einem halben Jahr. Das Zeug ist Kapital, das musst du gut kühlen, da brauchst du einfach krasse Infrastruktur. Und dazu kommen halt auch so Späße wie, brauchst halt einfach eine Wäscherei, die dir deine Tischdecken wieder gebügelt bringt. Und eine gebügelte Tischdecke kostet 3,50, würde ich mal schätzen. Oder 2,50, ne? Das ist einfach so viel Posten, die wahnsinnig viel Kosten produzieren, weil sie halt so auf so einem hohen qualitativen Level funktionieren müssen. Dass ich mir da diese Payroll, würde mich wirklich interessieren.
Ja, ey, ich check das auch nicht, Paul. Guck mal, das Alchemist in Kopenhagen zum Beispiel, 2 Sterne, das ist ja so das Restaurant, das momentan so am meisten gehypt ist, gefühlt. Und das hatte ich dir das letzte Mal nach der Aufnahme noch erzählt, dass mir Benjamin Pfeiffer noch erzählt hat, der war ja dort, die hatten ja eine Führung. Die wollen ja gar kein Restaurant mehr sein, sondern die wollen ja tatsächlich Proben vom Mond, um rauszufinden, ob man quasi auf dem Gestein Lebensmittel anpflanzen kann. Also sprich Gemüse, Obst, Getreide, was auch immer. Ne? Also es ist ja manchmal so ein Mindset dahinter. Aber auch bei diesem Restaurant, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das hat so viele Millionen gekostet und der Typ ist, keine Ahnung, lass mich schätzen, Anfang, Mitte 30, der hat ja auch Investoren dahinter, aber ich frage mich immer, wie lernt man solche Menschen kennen, wenn du als Koch eine Vision hast und du bist im Restaurant und dann machst du so ein bisschen Handshaken und so, klar, da sind dann einflussreiche Leute dabei oder so, vielleicht lernst du die darüber kennen und dann setzt du dich mal mit denen hin und sagst, ja, also ich hätte gerne ein 100 Quadratmeter großes Restaurant, wo wir Schmetterlinge züchten, die wir dann irgendwie auch zum Essen geben als Snack und mindestens 15.000 Positionen Wein. Da bauen wir dann einfach so einen 2-stockigen Fahrstuhl da rein, gläsern, damit ich da hinsehen kann. Und ich möchte alles visuell gestaltet bekommen, wo jede Einspielung von so einem Visual, der sich dann in diesem Restaurant abspielt, irgendwie, keine Ahnung, allein dieses Programmieren davon 20.000 kostet oder so. Wer setzt sowas um?
Ja,
alle 3 Monate einmal. Also das sind so die Fragen, da frage ich mich, wer bezahlt sowas? Also wie kommt man an solche Menschen ran? Also falls da draußen jemand zuhört, der sowas umsetzt, dann können wir gerne nochmal drüber reden, ob ich ein Restaurant mache.
Ja, da muss auf jeden Fall von irgendwoher ziemlich viel freies Geld verfügbar sein, zu jeder Zeit, in der man es braucht. Es gibt genügend Kollegen, Gastronomen, die von denen ich weiß, dass sie in harten Zeiten, und ich rede jetzt nicht von Corona, sondern einfach 2 Jahre vor Corona mal eine große Champagnerrechnung nicht bezahlen konnten und dann halt für 15.000 Euro 3% vom Unternehmen abgegeben haben, einfach weil sie das Geld gerade gebraucht haben. Und da kenne ich genügend. Ja. So, ne? Und das ist, also als Endverbraucher für sich eine Kiste Wein zu holen, das ist das eine, aber allokierten Wein, also in Subskription vorbestellten Wein schon bezahlen, du kriegst ihn aber erst ein Dreivierteljahr später und dann halt in einem 3-Sterne-Restaurant große Burgunder zu kaufen, wo eine Flasche 500 Euro kostet, 450 Euro, davon reicht ja nicht eine. Die kaufen ja 12.
Klar.
Das sind 5.000 Euro. Also für einen Wein.
Ja.
Und das machst du halt, du hast einen Weinkeller mit 250 Positionen. Da kannst du ausrechnen, wie preisintensiv das ist. Und das ist halt so dieser Cash, das Cashflow-Problem. Das ist, glaube ich, das größte Problem bei solchen Restaurants, weil selbst wenn der Robert ausgebucht ist, ja, der macht ja zum Beispiel beim Wein gar keinen großen Tohuwabohu. Ne? Ich glaube, seine teuerste Flasche kostet 80 Euro oder so. Ich glaube, es war nicht arg viel teurer. Oben. Also oben. Ja, oben. Ja, wir haben es mir gezeigt. Also ich glaube, Roberts Weine sind nicht so teuer. Also auch ein Wiederverkaufspreis, weil er auch sagt, das ist dann also ist eher so Beiwerk, die Küche soll im Vordergrund stehen, was ich auch so einen super Ansatz finde. Ne? Aber wenn du dir halt irgendwie die Weinkarten von so crazy gehypten, also jetzt hier Osteria Francescana da, diese Weinkarte, Alter, das ist nicht normal. Also das musst du erstmal kaufen. Zu dem Zeitpunkt, an dem du es kaufen darfst. Das ist ja nicht so, dass du dann sagst, nee, den Monat habe ich kein Geld, ich würde es gerne in 2 Monaten kaufen. Dann sagen die, das ist weg. Und das ist so dieses Cashflow-Thema. Das ist, glaube ich, was super tricky ist und was nur über externe Geldgeber funktionieren kann, weil so ein laufender Betrieb hat halt einfach immense Kosten, auch wenn die Umsätze hoch sind, natürlich, ja. Auch was ist hoch? Ich weiß nicht, wie viel Plätze hat das Jan? Was wird das haben?
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich auch 10 Tische oder so. Vielleicht 40 Plätze. Das ist so von Bildern her, würde ich sagen. So 10 Tische.
Er ist ja auch selbstständig.
Naja.
Ne? Also.
Genau. Aber das Ding, okay, ja, 3 Sterne und pro Person, sage ich jetzt mal, 500, 600 Euro.
Ja.
Sowas wird es schon sein.
Ja.
Ja. Mal 40. Ja. Hast du 24.000 Euro Umsatz? Okay, das hört sich jetzt erstmal viel an, aber für die ganze Infrastruktur dahinter und den teuren Wein, den man dann verkauft, auch mit einer schlechten Fakturierung, weil du kannst ja nicht eine Flasche, die du für 500 verkaufst, für 3.000 verkaufen, kauft ja niemand. Ne? Die musst du ja schon dann für 1.500 anbieten oder irgendwie sowas.
Klar.
Und das ist schon, das ist echt, da wäre ich mal gern Mäuschen.
Kannst du bestimmt sein.
Weißt
du, du bist doch hier im Netzwerk. Du kannst alle Leute hier fragen. Du kannst die Kolleginnen anrufen und die werden dir das bestimmt erzählen.
Ich ruf mal den Jan an.
Ruf mal den Jan an. Ich hatte sein Kochbuch in der Hand letztens im Thalia. Ich glaube, das ist eine gute Empfehlung. Ja, auf jeden Fall, ich hab's mir nicht gekauft. Sagt er aber auch, warum? Weil es schon ausgepackt war.
Ja, dann hätte ich es auch nicht gekauft.
Ja, und zwar das letzte.
Nee, dann hätte ich es auch nicht gekauft.
Kostet 80 Euro und habe ich mir gedacht, nö. Also das habe ich schon mal beim Levin Madison Kochbuch gemacht und habe ich keinen Bock drauf. Will das dann neu haben. Werde ich noch nachholen. Mal kurz durchgeblättert. Ist auf jeden Fall ist ein Pflichtkauf. Einfach kaufen.
Ja.
Das Produkt der Woche.
Unbezahlte Werbung.
Kommen wir mal kurz zu ein bisschen anderen Themen. Du hast die Augen geschlossen,
ja,
das ist das Produkt der Woche
die
und dieses Mal steuere ich dazu was bei und der Kreis, das ist quasi ein Full Circle Moment, wird sich eventuell schließen, wenn du erraten hast, was das für ein Produkt der Woche ist.
Luft.
Zu unserem Anfangsgespräch, wie wir den Podcast quasi angefangen haben. So, ich habe es dir überreicht, du hast es in der Hand.
Flüssigkeit. Kleine Flasche, aber so apothekerflaschenmäßig ist es auf jeden Fall was unter Vakuum steht, weil hier oben hat keine Banderole. Mhm. Nee. Es hat ein. Ja, das ist. Mit was haben wir angefangen, Dennis? Kurz überlegen. Schon wieder vergessen, Stunde her schon. ich weiß es nicht, was es ist. Es ist lecker.
Ich sag dir mal die Farbe von der Flasche, okay?
Ja.
Farbe von der Flasche ist blau. Deckel von der Flasche ist gelb. Vielleicht hast du es auf Social Media schon mal mitbekommen, bist zwar auf Detox, aber möglicherweise ist es in deiner Timeline
blau
schon mal gelandet.
Und gelb.
Flasche ist blau, Deckel ist gelb. Das Gespräch ging vorhin um Staudensellerie. Das hat nichts damit zu tun, das kann ich dir schon mal sagen. Aber ich habe dir gesagt, was ich damit machen möchte.
Nice.
Hast du gemacht, ne? Nee. Also auch.
Ach so, okay, ja, okay.
Okay, dann machen wir auf.
Okay. Ach, geil.
Ja, Philipp Hitchler war da bei Sally vor ein paar Tagen.
True Fruits.
Und
saure Drachenzungen-Shot.
Genau.
Das ach so, quasi heilige.
So eine Kooperation mit Hitchies, die sauren Drachenzungen. Und der lässt bei Sally immer sehr viel Candy da und unter anderem auch diese saure Drachenzungen-Shot oder wie auch immer man es nennt. Und davon war noch eins da und dann habe ich das jetzt mal mitgenommen, weil du die letzte Zeit immer sehr gute Produkte der Woche dabei hattest und ich nicht. Und ich weiß selbst auch nicht, wie es schmeckt, aber...
Ist das ein Direktverzehr oder muss man das verdünnen?
Nee, das ist ein Shot, das trinkst du so.
Sollen wir das probieren oder
was? Ja, probieren wir, mach mal auf.
so wie ein Ingwer-Shot, richtig ungesund.
Ja, es ist ja von True Fruits. Ich weiß nicht, also ich habe mal geguckt, es sind schon Säfte mitverarbeitet.
Mach mal ein Foto.
Ja, ich mache ein Foto. Mach ein Foto. Guck mal in die Kamera.
Hi.
Das ist Paul. Mit einem Schnäuzer ist auch geil. Paul trägt neuerdings einen kleinen Schnäuzer.
Ich habe ein bisschen Angst.
Es dauert relativ lange, bis was passiert. Ey, muss man es kühlen? Hätte man es kühlen müssen?
Boah.
Sag, wie es ist.
Ja.
Ja, ne?
Also, ich liebe ja saure Drachenzungen. Ich liebe den Geschmack schon. Aber das schmeckt einfach nicht gut. Oh. Das ist aber auch überhaupt nicht, also, das ist überhaupt nicht sauer.
Was? Es ist ultra sauer. Nee, ich finde es voll sauer.
Findest du das sauer?
Ich finde es richtig sauer gerade, ja.
Dann dürfen wir beide nicht scharf essen zusammen. Okay, krass. Also, guck mal, meine Frau macht seit 4 Wochen zuckerfrei, ne? Mhm. So, und ich bin auch, also ich esse ja sowieso sehr, sehr wenig Zucker.
Ja.
Und mache jetzt nicht wirklich mit oder so, aber ich, also es gibt halt auch nichts zu Hause. Es gibt kein Eis, es gibt kein Schneckes. Was es gibt, ist Obst, das esse ich schon, was isst sie nicht. Aber deswegen habe ich jetzt auch die letzte Zeit sehr, sehr, sehr wenig Zucker zu mir genommen. Und deswegen finde ich das jetzt einfach nur brutal süß. Also das schmeckt wie ein Frucht, das schmeckt einfach wie so ein Sirup, den wir in Cocktails machen. Mhm. Einfach pur. Und ja? Ich habe gerade einen Healthy Shot genommen, ne?
Ja, du hast einen Healthy Shot genommen. Also die Zubereitung mit Frucht und Agavendicksaft mit Himbeergeschmack. Zutaten: Apfelsaft, Traubensaft, Bananenpüree, Agavendicksaft, Zitronensaft, Himbeerpüree, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aroma, Himbeere, Farbstoff, Brillantblau.
Ja, fahr ja Brillantblau. Blau passen.
Und dann steht Sternchen. Sorry, ey, aber ausnahmsweise mal mit Farbstoff, weil blaue Zunge zu geil.
Ja.
Steht wirklich hier drauf.
Es ist blaue Zunge.
Es geht noch, ja. Ey, ich liebe ja hier Cheese. Philipp ist auf jeden Fall ein sehr geiler Typ. Und ich check schon, dass das funktioniert. Es ist nicht meins, muss ich auch sagen, aber ich bin ja generell nicht so der Fruchtgummi-Mensch. Und aber dass das funktioniert, ist klar.
Also hat so viel Zucker, wenn man es auf Portionen rechnet, das hat 21 Gramm Zucker. Ne, stimmt nicht, 19 Gramm. Hat die, also auf 100 Gramm, das Ding hat 100? 99, ja. 99, was ist denn das für ein Maß? Bestimmt irgendwas Rechtliches hier. Wenn man jetzt sagt, man trinkt eine 0,2er Cola, also eine kleine Cola, also doppelte Menge, aber mit Hälfte Zucker. Ist es irgendwie so wie eine Cola. Also in Portionen gerechnet.
Ja, es ist halt ein Shot. So ein bisschen Energie geben, ein bisschen Fun, whatever. Unser Produkt der Woche.
Aber, vielen Dank. Aber was ist da die Zielgruppe, Alter? Sind das wirklich Kids oder was?
Was ist die Zielgruppe? Also was ist das Alter von der Zielgruppe oder was ist die Zielgruppe Alter? weißt du, good Ding one. Ist ja, ich glaube tatsächlich, dass das an unter 18-jährige Menschen
schon, ne? Gerichtet ist. Ja, so 12 Jahre, 12, 13, 14.
Generation TikTok, sagen wir mal so.
Ja, also 12, 13, 14.
Mhm. Ja. Aber es ist ja... Ist ja
aber jetzt hätte nichts, ich nie erraten, nicht, Alter, nie, never ever.
Ich, ja gut, aber woher denn auch? Wie sollst du es erraten, wenn du es nicht auf dem Schirm hast? Saure Trauchenzungen, da ist die Verbindung, verstehst du, zum Sellerie.
Ja, ja, pass auf, ich habe auch noch eine schöne Assoziation zum Thema Süßigkeiten-Assoziation. Ich habe gestern meine letzte Position Drink für die upcoming Seafolle-Karte abgegeben, also an mich selber abgegeben. Und ich habe einen Drink gemacht und als ich den Drink dann gestern Abend dem Team präsentiert habe, in unserer Präsentationsrunde, hat er mich angeschaut und gemeint, Alter, das schmeckt wie die sauren Würmer von Trolli. Mhm. Kennst du die sauren Würmer von Trolli? Und in dem Moment ist mir alles klar geworden, der schmeckt wie, also ist ein Aloe Vera Drink.
Ja.
Ja, alkoholfrei.
Ja, ja.
Also ohne 0,0. Mit alkoholfreiem Zuckerrohr Destillat, also so P2, was man so Cabrinha macht und so. Petou und dann Aperitif, Zitrone, Ananas, Aloe Vera, Zucker, Waldmeister und Bitter Lemon. Kann ich jetzt schon mal verraten. Und das schmeckt exakt wie diese sauren Würmchen, aber in gut. Also in richtig lecker. In
so nicht so künstlich, sondern halt.
Ein bisschen.
Oder ist es auch künstlich?
Also ich meine, mein Waldmeister ist halt auch so ein Aroma. Ich habe noch nie Waldmeister benutzt als Aroma. Noch nie gemacht. Und natürlich ist Waldmeister in allererster Linie für mich Götterspeise. Und jetzt gar nicht so, also Joghurt-Eis mit Waldmeister im Sterne-Restaurant, weißt du. Das ist es nicht für mich. Für mich ist es schon eher Götterspeise. Mhm. Und so schmeckt das auch. Es ist super, super dezent dosiert. Es ist 0,1 Cl, also 1 Milliliter auf eine Portion Drink, also auf 200 Milliliter Portion.
Okay.
Ist 1 Milliliter Waldmeister drin. Mehr darf es auch nicht sein. Wir haben so exakte Löffelchen, die so ganz kleine Maßeinheiten können. Und sonst haut ihr das ab und dann schmeckt es nur noch Waldmeister. Aber der Drink, ey, schmeckt einfach wie diese Würmchen da. Diese Glühwürmchen.
Okay, und was macht das mit dir? Findest du es jetzt gut oder nicht so gut?
Ich fand es im ersten Moment, war ich so, oh fuck. Ja, ne? Der zweite Moment war so, ey, aber die haben mir alle High Five gegeben. Alter, das ist so geil. Das ist so eine richtig abhetzte Limo. Super lecker und super clever gemacht. Deswegen ist es, glaube ich, positiv.
Cool.
Ja, es ist positiv.
Schön.
Glühwürmchen. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Deswegen ist mir, glaube ich, auch nicht eingefallen. Weißt du, die Assoziation beim Ausmixen hatte ich halt gar nicht. Also null, nicht in einem Moment dran gedacht. Ich finde, es schmeckt sehr eindeutig nach Aloe Vera. Und Aloe Vera mag ich als Geschmack eigentlich sehr gerne.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Das ist ein toller Geschmack.
Sehr angenehm.
Ja, es hat so ein bisschen, hat ja auch so ein bisschen so einen Pandan-Moment.
Mhm.
Also fast so eine nussige Komponente irgendwie. Aber ja, nee, also Aloe Vera Saft und so, war gar nicht so einfach zu bekommen tatsächlich, Aloe Vera. Hab mich gewundert. Es gibt Aloe King.
Sind halt immer diese Stücke drin,
genau, und gezuckert und so. Genau, ja. Und das wollte ich nicht. Ich wollte halt keine Stückchen drin,
ja,
weil wir überlegt hatten, das Ding zu karbonisieren, weil wir jetzt auch drüben im Salzkai auch karbonisierte Drinks anbieten werden auf der nächsten Karte, also mit CO2 in einer Plastikflasche dann aufkarbonisiert, dann sparst du dir natürlich, also sparst dir ein bisschen Geld auch in der Kalkulation, weil du halt kein Sodawasser nehmen musst. Aber vor allem kriegst halt so eine geile Bubbly.
Mhm.
Also kannst du nicht mit einem, selbst mit dem spritzigsten Soda, das du da reinkippst, kriegst du diese feine Pellage nicht hin.
Ja.
Fast schon so eine Champagner-Pellage. Ist leider so, finde ich. Das mein größtes Problem mit dieser Technik ist, dass du es halt aus Plastikflaschen eingießt, weil es umzuschütten und dann zuzumachen, das funktioniert nicht. Und du musst die auch nachkarbonisieren. Da sind wir jetzt gerade dran, weil natürlich je mehr CO2 du da reingibst, desto mehr Säure gibst du natürlich auch rein und so. Wie oft man dann so ein Ding karbonisieren kann, da sind wir noch am Austesten. Wir haben noch ein bisschen Zeit, 4 Wochen, bis das dann stehen muss. Aber prinzipiell ist das Prinzip mega. Deswegen habe ich einen Aloe Vera Saft gesucht ohne Partikel, weil du darfst in solchen, bei so karbonisierten Sachen keine groben Partikel drin haben.
Genau, also wie so bei so einem Easy-Sahnespender.
Du musst das Ding durch den Kaffeefilter ziehen, so, ja, durch die Zellulose. Zellulosefilter.
Ja, Zellulose, ja. Oder durchs Fischersieb oder
so. Irgendwie immer. Sowas, ja. Also Passiertuch reicht nicht.
Nee, ja, beziehungsweise wenn es feinporig ist schon, aber da geht es halt schwieriger durch, ne?
Weiß ich gar nicht. Ich habe so das Gefühl, also die Passiertücher, die wir haben welche zum Wiederverwenden, also aus Stoff, so Leinenstoff irgendwie. Wir haben aber auch so Einwegdinger und ich habe das Gefühl, da kommt mehr durch als durch einen Kaffeefilter.
Okay.
Ja. Aber vielleicht habe ich auch einfach, ich habe halt im Großmarkt gibt es eine Sorte, die kaufe ich halt immer.
Mhm.
So, ja.
Und mit frischer Aloe Vera hast du noch nicht probiert? Also es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass du das mixt und dann passierst.
Ja, das habe ich noch nicht probiert, weil ich meinen Mitarbeitern auch nicht zu viele hausgemachte Baustellen irgendwie zumuten möchte, weil das sind 16 Drinks, also das sind 6 mehr als sonst. Das sind 16 Positionen, das ist schon richtig ordentlich Arbeit. Deswegen sind so, wenn man was kaufen kann, ey, dann kaufen wir es. Und arbeiten halt dann mit der Qualität, die wir bekommen. Das fängt an vom Waldmeister-Sirup. Wir können natürlich jetzt auch könnten jetzt auch in den Wald gehen und Waldmeister sammeln und so. Aber wer hat dafür denn Zeit? Oder beziehungsweise wer soll das denn bezahlen?
Mhm, klar.
Die Arbeitszeit.
Ja.
Ne? Insofern, ja.
Wäre es Bärlauch, wäre es was anderes.
Bärlauch wäre was anderes, aber Bärlauch würde ich jetzt nicht in den Drink packen, glaube ich.
Wie, was würdest du denn hier draus machen? Aus diesem sauren Drachenzungen-Shot. Hm. Vielleicht kriegen wir eine Kooperation. Philipp, falls du es hörst, ne? Hier, Hitchies. Let's go. Machen wir mit Paul was.
Ey, mal ganz blöde gesagt. Was ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen könnte. Und das ist ja ein Getränk, was ich nicht verkaufe. Aber Wodka Bull, damit ist gut. Meine ich ernst.
Dass man es auch blau färbt dann quasi. Also einfach ganz klassisch Wodka, Eiswürfel, den Drachenshot und einen Red Bull drauf oder jeden anderen
Energy Drink. Oder das mit Red Bull ist, glaube ich, für die Zielgruppe von Red Bull total geschmacklich fein.
Ja.
Und hat halt, und das wäre doch jetzt ein TikTok-Trend, Digi. Habe ich dir gerade umsonst gegeben.
Danke dafür. Aber geil und scheiße. Aber ich glaube, dass die Farbe, also er ist ja schon sehr blau hier, dieser Shot, aber mit diesem bräunlichen von dem Energy Drink wird es, glaube ich, eher grün, oder? Anstatt, dass es blau ist.
Ich würde ja gerne einen Energy Drink anbieten, aber ich habe keinen.
Oh, ist schon sehr blau. Ist schon sehr blau.
Safe bleibt das blau.
Warte mal, zeig mal, machen wir hier ein Foto vom Schorleglas.
Schön, Doppelglas.
Du müsstest eigentlich mehr reinmachen, da sieht man nicht so viel, aber ist okay.
Guck mal. Das ist doch mega.
Mach ich mal ein Video.
Ja, die Farbe ist schon crazy, ne?
Ja. Geil.
Also, es schmeckt auf jeden Fall nach Drachenzungen, so safe, 100%.
Ja.
Und ich liebe Drachenzungen, insofern. Ich bekomme gleich bestimmt einen richtigen Zuckerschock hier, Alter. Aber ich muss noch was arbeiten, insofern vielleicht nicht schlecht.
Ja, möglich ist es. Dann hau mal die schnelle Runde raus, oder?
Oh ja, kann man machen.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Hier. Lieber Dennis, schnelle Runde. Fußball-EM oder Olympiade?
Boah. Fußball-EM.
ABBA oder Queen?
Queen.
Oh, echt?
Ja.
Und jetzt kommt die Gretchenfrage. Spargel oder Rhabarber?
Auf jeden Fall Spargel. Ja, also das ist echt? Gar keine Gretchenfrage, das ist safe Spargel. Safe Spargel. Ja.
Okay, grüner oder weißer Spargel?
Weißer Spargel, okay. Definitiv.
Alles klar, danke.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
So sicher bist du dir, ja?
Ja, sehr sicher.
Ich freue mich jetzt wirklich. Ich habe schon den ersten Spargel gekauft. Ich freue mich jetzt drauf.
Ja. Ich habe jetzt über Ostern schon zum zweiten Mal Spargel gegessen.
Ja, hast du schon?
Ja, ich habe schon zweimal Spargel gegessen.
Ich finde ja auch die Kombi aus Spargel und Rhabarber ganz gut.
Auch gut. Und das Witzige ist, ich muss das sagen, auch wenn es dich nervt, aber ich habe ein Reel mit Rhabarber gemacht und ein Reel mit Spargel. Also beides jetzt schon.
Aber das Rhabarber habe ich gar nicht gesehen, glaube ich.
Naja. Siehst du mal.
Detox. Aber Spargel habe ich gesehen.
Wie ich gar nicht mehr in deiner Timeline vorkomme. Nee, es war so ein Crudo von Dorade mit so gepickeltem Spargel und gepickeltem Rhabarber, rummariniertem Spargel und so einer Hot Yuzu Corn Noma Projects Mayo.
Ja.
Ja. Ja, das habe ich damit gemacht.
Kannst du mir einen Tipp geben? Ich würde gerne nämlich als Drink-Deko ein gepickelte Stachelbeere machen.
Mhm.
Wie würdest du das angehen? Also es soll noch eine süße Komponente haben.
Ja.
Aber es muss natürlich auch diesen Pickelmoment haben. Wie würdest du das machen?
Ich habe das tatsächlich schon mal gemacht bei einem Gang mit rehydrierter Rote Beete und Stachelbeere in der Emma damals noch. Also als allererstes würde ich die Stachelbeeren waschen und dann würde ich mir einen ganz normalen süß-sauren Sud aufsetzen mit Senfkörnern. Ich hatte damals noch Dill mit drin. Ich weiß nicht, ob das passt.
Würde nicht so gut passen.
Nicht so gut passen. Vielleicht kannst du eine andere Sorte von Kräutern benutzen. Eventuell, gegebenenfalls, weiß ich nicht. Ganz klar, du kannst ja auch überlegen, ob du jetzt mit welchem Essig du arbeitest, ne? Das ist ja dann das Maßgebende, in welche Säurerichtung du dich bewegst, ob du jetzt einen Apfelessig nimmst, ob du jetzt einen hellen Balsamico nimmst oder einen anderen Fruchtessig, keine Ahnung, Himbeeressig oder so jetzt als Beispiel, ne? Also in die Richtung kannst du ja denken, dass du den Essig quasi veränderst und dadurch die Säure bleibt, aber der Geschmack der Säure ändert sich ja durch den Essig.
Der Drink hat Clementine drin. Insofern wäre vielleicht so ein Orangenessig oder so ganz gut.
Ja, das würde gut passen. Mhm. Genau, nimmst einen Orangenessig und Salz, Zucker, Wasser und
Senfsaat.
Und Samstag, na klar, also klassisch ist natürlich Wacholder, Lorbeer, noch irgendwie sowas.
Würde aber mit sehr rein. Gut passen, weil Gin auch drin ist.
Mhm. Da macht man noch ein bisschen Wacholder mit rein.
Oh ja, okay.
Ja.
Okay.
Genau. Und dann kochst du den Sud auf und übergießt die frischen Stachelbeeren mit dem heißen Sud. Also du kochst die Stachelbeeren auf gar keinen Fall mit auf.
Ja.
Und verschließt das Glas direkt.
Das platzen die auch wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Das wird passieren, wenn du es kochen würdest. Deswegen nur einfach heiß übergießen, direkt in einem luftdichten Glas verschließen und kühl stellen.
Ja.
Und dann hält sich das auch so 2-3 Wochen. Je nachdem, also wie oft du halt das Glas öffnest. Oder ich würde es halt lieber so in kleine Gläser abfüllen.
Ja, denke ich auch. Ne?
Weil jedes Mal, wenn du es aufmachst und da reinlangst oder selbst wenn du mit dem Löffel reingehst, was auch immer. Ne? Also klar.
Also kleine Gläser, aber ich meine theoretisch, wenn es verschlossen ist, hält es ja Ewigkeiten.
Ja.
Ja. Ja. Stachelbeerzeit kommt jetzt dann irgendwann, gell?
Ja,
im Mai, Sommer. Im Mai würde ich sagen, kommen Stachelbeeren, ne?
Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, müssen wir mal googeln. Ja. Aber jetzt haben wir April. Jetzt ist ja erst April, du bist noch zu früh dran.
Ich brauche das jetzt schon, weißt du? Mhm. Kann man das auch mit eingelegten Stachelbeeren machen?
Da ist halt die Süße halt schon super intensiv, ne? Wenn du es mit eingelegten Stachelbeeren versuchst. Du kannst dir höchstens tiefgekühlte Stachelbeeren kaufen. Und willst du die Stachelbeeren dann als Einlage, dass man die noch so wegsnackt wie so eine Olive oder
wie
was?
So eine Silberzwiebel. Also es ist ein Drink, der eigentlich so Gibson Martini mäßig, also Gibson Martini ist ein Martini mit Silberzwiebel Cocktail, ein Switch aus einem Gibson und einem Gimlet, also straight up serviert. Und da hätte ich gerne so 3 auf so einem Stick so drin liegen. So ganz klassisch.
Ja. Ja, probier es mal mit den tiefgekühlten. Wird aber nicht so geil sein, weil die schon sehr matschig sind von der Textur dann.
Ja, ja. Ich habe auch schon probiert, das mit eingelegten Stachelbeeren zu machen. Das geschmacklich, also ja, die sind süß, das stört mich jetzt gar nicht so dermaßen. Mhm. Das Problem ist nur, dass die alle aufgeplatzt waren.
Ja,
das
ist dann nicht mehr schön.
Und die waren nicht mehr schön. Mhm. Mhm. Die waren nicht mehr schön. Die waren einfach nur noch so gelb. Die sahen aus wie so Kumquats.
Ja, die sind auch gelb, die eingelegten, die du kaufen kannst. Wenn du die Stachelbeeren so wie ich einlegst, dann sind die eher so rötlich-grün.
Eben.
Ja.
Also fängt im Mai an, Stachelbeere schon.
Ja,
also Mai, Juni ist Hochzeit und August hört es auf.
Ja.
Okay, ich schreibe dir nochmal und dann brauche ich nochmal ein bisschen Measurements.
Alles klar. Machen wir es.
So.
Okay.
Gut.
Dann machen wir mal diesen hier. Ihr wisst, was das heißt, liebste Freundinnen und Freunde. Das Lagerfeuer ist schon längst erloschen, denn wir sind im April. Wir brauchen kein Lagerfeuer mehr. Brauchen nur noch gute Mucke. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir bügeln, wenn wir waschen, wenn wir kochen oder was auch immer wir machen. Einfach gute Unterhaltung auf dem Fahrrad, im Auto, zu Fuß. Das ist die Kau und Schluck. Liederliste zu finden auf Spotify.
Ich fange an. Ich habe heute nämlich ein bisschen Gitarrenmusik mitgebracht. Stromgitarrenmusik, wie ich auch so gerne zu sagen pflege. Ja. Ich habe heute 3 Rock-Songs dabei.
Lass mich raten, John Mayer?
Nein. Ich war übrigens bei John Mayer.
Ich weiß, in Amsterdam.
In Amsterdam. Leider muss ich sagen, nicht so gut getrunken, aber ich habe eine sehr gute Picking-Ente gehabt.
Sehr
gut. Boah, die war gut.
Schön.
Ich fange an mit Hendrik Freischlader, deutscher Blues-Gitarrist. Der Song heißt Look at the Fool.
Gut, kenne ich nicht, aber werde ich kennenlernen, genauso wie ihr. Mein Song kommt von Outkast und nennt sich Rosa Parks.
Oh ja, das ist ein guter Song.
Das kennt man.
Den finde ich gut. 2. Song von mir ist von dem wunderbaren Lenny Kravitz.
Mhm.
Und der Song heißt Come on, Get It.
Mach ich mir jetzt gleich auf dem Heimweg, glaube ich,
mal. Boah, da musst du rein richtig Lenny laut machen, ey. Ja, ist eine geile Nummer.
Ja. Was du dir mal anmachen solltest, wäre von Phil Collins. Don't Lose My Number.
Boah, so.
Hau ich mal rein.
Beste. Einer meiner Lieblingssongs. Das ist ein richtig guter Song.
Ich habe auch Repeat gehabt die letzte Woche. Lief im Radio, als wir in die Pfalz gefahren sind. Und ich gesagt: Hier, Freddy, mach mal hier bitte direkt ein Foto. Ich muss mir das merken für die, für die Liederliste.
Das ist eine richtig gute Nummer.
Mhm.
Da freue ich mich drüber. Und dann packe ich noch einen Song an, den habe ich wiederentdeckt von Incubus.
Mhm.
Und der Song heißt Adolescence.
Schön. Letzter Song von mir ist von Hippie Sabotage mit dem Song Devil Eyes.
Ja.
Devil Eyes, Never Lies. Du bist Bescheid.
Das höre ich mir gleich
an. Wir suchen Reis.
Zu teuer ist der Preis. Hast du schon mal Reis? Hast du schon mal einen Genmaischa-Tee getrunken? Weißt du, was das ist?
Ein Genmaischa-Tee?
Genmaischa-Tee?
Nee.
Das ist Grüntee mit geröstetem Reis.
Das klingt gut.
Und das ist ziemlich legit. Mhm. Habe ich entdeckt, habe ich in meiner Shoppingliste, wurde mir vorgeschlagen, als ich Milky Oolong Tee gekauft habe, in einem, so einem Teeshop. Und ich so, Genmaischa habe ich schon mal gehört. Warte mal, schön geröstete Reis. Das bestellst du mal mit. Und ist jetzt sehr, sehr prominent in einem tollen neuen Drink. Wird sehr prominent gefeatured im neuen Drink im Mai. Und das ist, habe ich dann auch pur probiert und so. Es ist richtig lecker, du. Da könnte ich mich richtig den ganzen Tag trinken.
Sollte man mal so probieren. Einfach mal den größten Reis mit einem Pfefferminztee oder so zusammen ins Wasser schmeißen. Also keine Ahnung, ob es funktioniert, aber kann man sich ja gut vorbereiten.
Kann gut sein.
Jan-Frank Kaltenthaler und ich sind auch auf der Suche nach deutschen Reisbauern oder Sakebauern.
Habe ich gesehen, ne?
Ja.
Deutsche Reisbauer. Ich habe das gesehen und gedacht, naja, kann ich nicht weiterhelfen.
Ja, es haben sich ein paar Leute auf Instagram gemeldet. Vielen Dank dafür. Aber falls ihr nicht bei Instagram aktiv seid und das hier zum ersten Mal hört, falls ihr jemanden kennt oder es selbst macht, meldet euch gerne bei mir.
Soll ich das machen für dich?
Ja.
Auf dem Balkon.
Ey, die suchen Reis.
Ich mach das.
Gibt's hier Reisbauern in Mannheim?
Geht's bestimmt. Geht doch bestimmt im schönen Brandenburg oder so. Im Umland von Berlin gibt's doch bestimmt
da super gibt's alles.
Kooperativen, die bauen Reis an für euch. Das ist bestimmt kein Thema. Aber Klima wahrscheinlich da oben nicht so gut für Reis. Ne?
Schwierig.
Ich würde es mal im Markgräflerland probieren.
Okay.
Brot am Kaiserstuhl, da gibt's bestimmt Reis.
Fahr ich morgen mal hin.
Fahr mal nach Bötzing zum Flo, sag schöne Grüße von mir und dann gehst du schön den Spielweg noch was essen.
Allerob, so machen wir's, gell? Paul, es war mir eine Ehre.
Dito, mein Lieber.
Tschüss für euch da draußen.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Der Tisch ist gedeckt.
Oh, was gibt's denn Leckeres?
Bierchen gibt's. Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottschaum, Zimtschnitt, Apfelperlen.
Prost, Brot, Sahne, wäre ein Glas Champagner dabei.
Tschüsschen.
Ich hab Flavor, also kau und schluck.